Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Es ist Freitag. Das bedeutet, wir sind wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir sind in der 71. Folge. Dementsprechend, wie auch in den 70 Folgen zuvor, ist mit dabei, wie immer, der liebe Wolf.
Guten Abend.
Und mit dabei sind natürlich auch viele Spiele mit vielen Toren. Und wie so oft steigen wir mit der Championship ein, die ein, wie ich finde, überraschend unaufgeregtes Wochenende hatte. Also ich fand, die meisten Ergebnisse waren entweder hervorsehbar oder recht knapp, bis auf vereinzelter. Und die werden wir dann noch besprechen. Oder hattest du einen anderen Eindruck?
Nö, ich würde dir komplett zustimmen, weil war jetzt vieles auch recht knapp oder nicht vieles mega spannend. Und daher, ja, kann man sagen, haben wir uns, glaube ich, schon mit die besten Spiele rausgesucht. Nicht, dass die anderen schlecht wären, aber ich denke, wir hatten nicht viel eine größere Auswahl heute.
Dann starten wir mal mit einer sehr torreichen Partie, nämlich New Mexico United. Die haben zu Hause gespielt und hatten Las Vegas Lights FC zu Gast. Und das war tatsächlich eine Partie, wie gerade eben schon gesagt, mit ziemlich vielen Toren. Was war denn generell erstmal so dein Eindruck von der Partie?
Dass so ein bisschen beide Mannschaften meine typische Meinung über sie gut wiedergespiegelt haben. New Mexico hat ja mittlerweile schon einen neuen Trainer, hat aber noch nicht so wirklich eine feste Form gefunden. Und bei Vegas sagt man halt immer gerne, die spielen eigentlich viel besser, als sie tabellarisch stehen müssten, aber können es irgendwie nicht am Ende in Siege oder ummünzen. Und das hat man in der Partie, wie fände ich, auch wieder ganz gut gesehen. Sie haben so gezeigt, jo, wir sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber am Ende fehlte dann doch der letzte Prozent zur glücklichen Unterhaltung.
Na gut, Unterhaltung, finde ich, haben die Zuschauer zumindest ordentlich bekommen.
Das stimmt.
Es dauerte etwas, bis das erste Tor gefallen war. In der 34. Minute, dort ist es dann letztendlich Amado Moreno, den man durchaus auch vereinzelt aus der MLS kennt und natürlich auch schon etwas länger aus der USL. Und er tanzt sich da ganz entspannt durch vier Verteidiger durch. Gut, der vierte Verteidiger kommt erst noch mit dazu, kann nicht mehr so viel machen. Aber die drei Verteidiger davor sehen nicht besonders gut aus. Und dann haut er da aus halbspitzen Winkel den Ball noch ins Tor und bringt erstmal die Führung. Ich finde, da sah die Verteidigung von Las Vegas wirklich gar nicht gut aus.
Gehe ich tatsächlich voll mit. Allerdings hat die Führung nicht mal 2 Minuten gereicht. Denn danach gab es in der 36. eigentlich die typisch klassische Ecke. Also eine Ecke von links in den Strafraum reingeschlagen, einen gut platzierten Kopfball, der geht unten links rein, Keeper kann nichts machen. Und ja, die perfekte Antwort für Vegas und vor allem die perfekt gemachte Ecke aus Sicht des angreifenden Teams.
Las Vegas wollte aber noch mehr und hatte auch so die eine oder andere ganz gute Chance, haben auch gezeigt, dass sie da wirklich gerne mit diesen 3 Punkten nach Hause fahren wollen. Und in der 51. Minute ist es dann letztendlich Taylor Beckley, der einfach mal außerhalb des Strafraums steht und abzieht, aber flach. Wir hatten ja in der letzten Folge die eine Partie, wo immer wieder sehr, sehr hoch geschossen wurde. Das hat er sich wohl auch zu Herzen genommen und dachte sich, er macht's lieber flach. Hat er gemacht und der Ball war drin, sodass sie dann mit 1:2 führten.
Und Vegas dachte sich, wir wollen nicht direkt wieder den Ausgleich kassieren. Also, lass uns doch nochmal ein drittes Tor schießen. weil wir kennen ja den schönen Satz, alle guten Dinge sind drei. Und wir hatten ja gestern auch keine Partie gehabt, nach der ein 0-3 oder ein 1-3 noch hätte aufgeholt werden hätte können. Hartford. Also, in der 53. Minute hatte Andrew Carlton eine gute Idee. Immerhin besser als damals am 6. Januar. Er läuft in die Hälfte von New Mexico, sieht seinen gut platzierten Nebenmann, schießt den Ball nach vorne rechts. Bagley war es wieder, dieser rennt in den Strafraum, legt nochmal quer in die Mitte und von dort wird der Ball dann eingeschoben. Zum 1-3 für Vegas und zur vermeintlichen Spielentscheidung.
Minnesota, Mexiko, Hauptsache Kanada.
Oh ja.
Das war aber nicht das letzte Tor in dieser Partie. Weil was ist das Gefährliche bei einer Zwei-Tore-Führung? Das Gefährliche ist, dass man sich zurückzieht. Und genau das ist so ein bisschen passiert. Und das hat die Möglichkeit für New Mexico geschaffen, dass sie deutlich mehr gedrückt haben und dann eben auch ein bisschen mehr Mut entwickelt haben. Und in dem Fall ist es Rivas, der in der 76. Minute durch die Verteidigung tanzt und dann einen sehr gut platzierten Pass zu Moreno übergibt, machen wir es mal so. Und der kann mit einer ziemlich guten Drehung mit dem Ball zusammen sich innerhalb des Strafraums ein bisschen Platz verschaffen und sich so platzieren, dass er ideal schießen kann und versenkt dann den Ball ins Tor, sodass es dann nur noch 2-3 stand.
Der Keeper von Vegas war wie der Keeper von New Mexico der Ersatzkeeper an diesem Tag und hatte noch ein paar gute Paraden gezeigt, zum Beispiel eine Minute nach dem 2-3, als er eine sehr schöne Flugparade gezeigt hat. Kurz vor Schluss dann das Unglückchen für Vegas, denn die Verteidigung pennt eine Runde, denn vorm Strafraum läuft Will Seymour rum. Er startet ungefähr am linken Strafraumeck und zieht in die Mitte. Die Verteidiger laufen quasi an der Schnur gelaufen, am Strafraumrand mit ihm, anstatt ihn irgendwie anzugreifen, den Winkel zu verkürzen oder abzudrängen. Seymour sieht die Lücke in der Reihe der Spieler und schlänzt den Ball perfekt unten rechts rein. Und das war dann der Ausgleich für New Mexico, nur eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit.
Ich finde allerdings auch, dass der Ausgleich dann letztendlich verdient war, weil Las Vegas sich sehr zurückgezogen hatte, sehr ungefährlich wurde. Das hat man in der Szene, fand ich, auch ziemlich gut gesehen. Da kam nicht viel von Las Vegas. Und New Mexico hatte bis dato mehrere ziemlich gute Chancen und man hatte auch gesehen, sie drängen da wirklich auf den Ausgleich. Und dementsprechend war es dann, fand ich, auch verdient gewesen. Es blieb ja auch bei diesem Ergebnis.
Da kann man nichts anderes sagen, außer dass ich zustimmen muss. Und am Ende passt halt wieder perfekt, wie zum Einstieg gesagt. New Mexico schafft es nicht so richtig zu gewinnen, weil sie einfach auch derzeit noch so ein bisschen eine formschwankende Form haben. Formschwankende Form, auch schön. Und Vegas bleibt halt unkonzentriert und verkackt dann am Ende, sorry für die Wortwahl, mal wieder einen wichtigen Sieg zu holen, wenn es nicht gerade gegen meine Toros ist. Da schaffen sie es ja plötzlich.
Na gut, und wer sich in so weniger Minuten zwei Tore einschenken lässt, ist natürlich auch nicht ideal. Hast du denn sonst noch etwas zu dieser Partie?
Nö, tatsächlich gar nicht.
Dann gehen wir mal zu einer ganz frischen Partie. Wenige Stunden quasi vor dieser Aufnahme haben Tulsa zu Hause gespielt, oder die Jungs von Tulsa, gegen San Antonio. Was dachtest du, wie würde diese Partie ausgehen?
Ich bin ehrlich, rein faktisch gesehen hätte man sagen müssen, klarer Sieg für San Antonio. Die sind immer noch, oder waren zum Zeitpunkt, Anführer der Western Conference, immer noch der Meister der USL und Tulsa war unterhalb der Playoff-Linie in der Eastern Conference. Ich wusste aber, dass sie ihr Stadion diesmal wechseln mussten und im Hurricane Stadium spielten. Und ich meine, die hatten da auch schon mal gegen San Antonio gewonnen vor ein paar Jahren. Und ich dachte mir so einfach so aus Spaß, es wäre doch zu lustig, wenn San Antonio dieses Spiel verliert, wo Sacramento auch verloren hat und Tulsa es schafft zu gewinnen. Und als ich dann aufgewacht bin, musste ich sehr lachen, weil ja, die San Antonio-Fans haben sich über den Schiedsrichter beschwert, was so die lächerlichste Ausrede ever ist, die man haben kann. Und Tulsa hat sich über, oder die Tulsa-Fans natürlich, haben sich über Schwalben von San Antonio beschwert. Und das fand ich irgendwie eine sehr lustige Geschichte, wenn man aufgewacht ist, als das als erstes überspielt zu lesen.
Na gut, die Schwalben kennt man ja schon ein wenig. Das ist ja gar nicht so die Überraschung. Gehen wir mal in die Partie. Sie hat recht früh mit Toren oder mit einem Tor zumindest angefangen, nämlich in der 14. Minute. Und da ist es Tulsa, die in Führung gehen. Dort ist es Eric Bird, der vom außerhalb des Strafraums einfach mal abzieht. Und also ich weiß nicht, wie ich dieses Tor beschreiben soll, weil er zieht jetzt nicht so wahnsinnig doll ab. Das ist jetzt nicht der allerhärteste Schuss, den man jemals aufgezeichnet hätte. Und dadurch, dass er außerhalb des Strafraums ist, ist auch eine gewisse Distanz dahinter. Das heißt, der Ball hat wirklich jetzt nicht so viel Wumms. Aber trotzdem scheint der Torhüter von San Antonio einen recht schlechten Start erwischt zu haben, weil der Ball prallt irgendwie, er lehnt sich nach unten und will den Ball ganz entspannt in Empfang nehmen. Aber irgendwie prallt er da doch so gegen die Hand, gegen den Arm und von da aus ins Tor. Sieht jetzt für den Torhüter ehrlich gesagt nicht ganz so gut aus.
Würde ich direkt unterschreiben. Ich habe auch gedacht, was war das denn jetzt? Weil man kennt es ja wie ein sehr scharf geschossener Schuss oder ein sehr hart geschossener Schuss. Und dann kann der Keeper irgendwie den Ball nicht ganz abberühren. Für mich sah es halt da so aus, als wollte er den klassischen, ich packe mir den Ball und halte ihn an meine Brust, um mich dann hinfallen zu lassen, Move machen. Und während er quasi das gerade versucht hat, ist halt dann der Ball noch weiter geprallt. Keeper sah sehr unglücklich aus, Tulsa kriegt ein durchaus nettes Tor, aber das hätte so nicht fallen müssen. Aber passiert jetzt auch nur einmal in allen gefühlt 100 Torwartversuchen. Glaube ich nicht das größte Drama für San Antonio, aber halt sehr dusselig, wenn man gewohnt ist, dass er doch eher fehlerlos bleibt.
Naja, ein gewisses Drama könnte es schon sein, wenn man sich dann das Ergebnis dieser Partie ansieht.
Da kann ich dir tatsächlich nur zustimmen. Und ich muss zugeben, mir hat auch Tulsa in der Partie einfach auch besser gefallen in vielen Szenen. Es gab dann in der 43. Minute, wenn du nichts vorher noch zu sagen hast, einen sehr schönen Schuss von Carter Manley von San Antonio. Nelson hält den Ball und der Nachschuss geht dann rüber. Und ich fand Nelson, den Keeper von Tulsa, auch in der Partie wieder sehr gut. Er hat einige Fernschüsse gehalten, er hat ein paar kürzere Schüsse gehalten und war schon der Grund, warum die individuelle Qualität von San Antonio lange Zeit nicht so sehr zum Tragen kam.
Ja, das stimmt. Es fällt in der zweiten Halbzeit dann erst ein Tor. Hast du davor noch etwas?
Nö, tatsächlich nicht.
Wir schreiben die 68. Minute und dort ist es ein einfach nur sehr schnelles Passspiel, was die Jungs von Tulsa machen. Und kurz vorher, oder ja, der letztendliche Gewinner dieses Passspiels ist Marcus Epps, der im Strafraum schön mittig steht, da wo er stehen möchte, bekommt den Ball und kann ihn dann sicher versenken. Macht es natürlich auch sehr gerne. Und ja, dann steht's 2:0 für Tulsa.
Hat mich tatsächlich sehr gefreut, dass sie den Ausgleich oder dass sie die Führung nochmal verstärken konnten, bevor es den Ausgleich gegeben hätte. Weil ich glaube, dann wären sie eher zusammengebrochen, was so ein bisschen die Moral angeht. Aber ich glaube, der 2:0-Vorsprung hat dann schon ein bisschen mehr dafür gesorgt, dass sie ein wenig mutiger aufgespielt haben. Weil so ein Ausgleich kann schnell kommen und dann ist natürlich die Qualität von San Antonio doch eher besser, um das nochmal zu drehen.
Allerdings haben wir in der Partie davor wieder mal gesehen, eine 2:0-Führung oder eine 2-Tore-Führung kann manchmal auch tödlich enden.
Definitiv. Es dauert aber auch hier wieder sehr, sehr lange, bis dann ein neues Tor gefallen ist. Denn in der 80. Minute kam San Antonio noch zum Anschlusstreffer. Und da muss ich sagen, würde ich dem Torwart keine Schuld geben. Denn Hernandez steht vorm Strafraum. Ein ziemliches Gewühl im Strafraum von San Antonio und Tulsa-Spielern. Er schafft es, den Ball nochmal durchzustecken, bis quasi zur inneren Box vom Strafraum. Dort kriegt dann Zuhir den Ball und schiebt ihn aus kurzer Distanz ein. Und ich würde schon sagen, dass da der Keeper den noch zu spät sehen konnte, nach dem Gewühl den ganzen Beinen, um da noch rechtzeitig wirklich viel hätte machen können, in meiner Meinung.
Ja, stimme ich dazu. Da haben die Vordermänner nicht das gemacht, was sie hätten machen sollen. Insgesamt fand ich aber auch, dass er eine sehr, sehr starke Partie hatte. Und da definitiv, du hast es vorhin schon mal gesagt, das Ergebnis auch überhaupt erst so möglich gemacht hat. Das war nämlich der Endstand.
Was ich nur ganz lustig finde, weil es so ein bisschen ein Nerd-Fact ist, ein Keeper aus Texas, der auch lange für Houston gespielt hat, gewinnt mit Tulsa gegen San Antonio. Das wird sicherlich für Spaß gesorgt haben. Durch die typisch texanische Rivalität.
Wahrscheinlich ihm am meisten.
Ich wollte sagen, wollen wir mal einen kurzen Blick auf den aktuellen Stand in den Tabellen geben? Haben wir länger nicht mehr gemacht. Und ja, wir sprechen uns ja auch erst wieder in der Weile.
Ich fange mal mit der Eastern Conference an. Ganz klar, auf Platz 1 ist Hartford, gefolgt von Loudoun, Neuwahnwitz. Da muss man die Tabellen wirklich umdrehen, um überhaupt mal die Spitze sehen zu können. Auf Platz 1 der Eastern Conference ist derzeit Pittsburgh mit 51 Punkten aus 28 Spielen. Auf Platz 2 sind die Rowdies mit 50 Punkten aus 26 Spielen. Und Charleston Battery hat ebenfalls 28 Spiele und 49 Punkte. Das heißt, da oben ist es sehr, sehr eng. Und im Augenblick haben die Rowdies die besten Chancen, weil sie einfach noch zwei Spiele in der Hinterhand haben, zum aktuellen Zeitpunkt.
Ich muss sagen, so was die Playoff-Chancen angeht, Hartford, kann man schon sagen, dürfte sehr bald komplett rausgeschmissen worden sein. Aber selbst Loudoun hätte theoretisch sogar eine Chance, den Sprung in die Playoffs zu schaffen. Das heißt, der Osten bleibt mal wieder doch durchaus spannend, nachdem man letzte Saison schon gefühlt alles klar gewesen ist. Aber gut, was es eben so macht, wenn die ganzen MLS-2-Teams nicht mehr mitmachen. Da kommt ein bisschen mehr Spannung in die Conference. Im Westen bleibt es wie letztes Jahr. Der Westen bleibt wild und auch das bis zum Schluss. Denn, um ein kleines Beispiel zu machen, zwischen dem 11., also dem vorletzten, und dem Platz in 7, liegen nur 4 Punkte. Das heißt, die Playoffs können noch sehr, sehr bunt durchgemischt werden. Die besten Teams sind aktuell Sacramento mit 51 Punkten und dahinter San Antonio mit 49. Beide sind schon sehr, 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 sehr lange immer um die Top 1, 2 platziert. Ein bisschen überraschend ist Orange County, finde ich, aktuell. Mit 46 Punkten. Aktuell spielen sie ziemlich gut. Wenn man aber weiß, dass ihr Start echt schlecht gewesen ist und sie ja letztes Jahr der letzte Platz der Liga waren, ist das schon ein ziemlicher Qualitätssprung, ohne jetzt die krassen Namen irgendwie dazugeholt zu haben, finde ich.
Ja, das stimmt. Auf Platz 4 ist noch San Diego mit 43 Punkten, allerdings auch erst mit 26 Spielen. Das heißt, sie könnten mit einem Sieg eventuell auf Platz 3 vorrücken, wenn Orange County nicht gewinnt. Also die beiden werden sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen streiten dann. Und Phoenix hat 41 Punkte aus 27 Spielen, ist also auch noch mit dabei, aber jetzt aktuell nicht der größte Gefahrenherd.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Einblick in die aktuelle, Tabellensituation. Stand heute am Montag, dem 4.9., sind bisher nur zwei Teams sicher qualifiziert. Hatten wir letzte Folge auch schon mal erwähnt. Und das sind Pittsburgh und Tampa. Beim Rest wird es sich dann zeigen, wer mitmachen darf. Wobei, ein bisschen ketzerisch formuliert, wenn 66% der Liga eh an den Playoffs teilnehmen, ist es, glaube ich, nicht so spannend, wer am Ende mitmachen wird.
Man könnte auch sagen, es ist gar nicht so schwer, in die Playoffs zu kommen, aber wenn man Hartford heißt oder Las Vegas,
oder
dann vielleicht doch. Wollte ich jetzt nicht sagen. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause, damit Tränen wieder getrocknet werden können, und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und ich stelle jetzt mal eine Frage und hoffe, dass du mir eine gute Antwort lieferst. Stell dir vor, du bist ein recht junger Spieler, in Kolumbien geboren, hast aber auch schon eine Zeit lang in den USA gelebt, relativ lange, hast in Texas Fußball gespielt, hast in Kolumbien Fußball gespielt, hast ja jetzt auch zuletzt Fußball gespielt bei einem kolumbianischen Club und dann wird die Leihe beendet. Wohin möchtest du als nächstes wechseln?
Ich würde mal sagen, in die MLS quasi Upgrade oder vielleicht, wenn du nach Europa gehst, so die klassischen Länder, vielleicht Serie A, Italien, Portugal oder vielleicht, ja, La Liga in Spanien.
Nein, bleiben wir realistisch. Zu welchem Club möchtest du unbedingt wechseln? Was ist dein großer Lebenstraum? Wo, in welcher Bettwäsche hast du schon als Kind geschlafen?
Ja, ganz sicher in der vom 1. FC Neubrandenburg.
Du schaffst es nicht, eine gute Überleitung auch weiterzumachen.
Also über wen reden wir denn?
Nee, die Geschichte kannst du jetzt schön selbst machen. Nachdem du mir hier die schöne Einleitung vergeigt hast.
Ich dachte, das ist genauso absurd. Also, die Rede ist von einem Spieler von RGV. Um genau zu sein, von Wilmer Cabrera Jr. Seines Zeichens der Sohn vom gleichnamigen Trainer, unserem Trainer von RGV. Er ist in Kolumbien geboren, einfach auch, weil sein Vater Kolumbianer ist und auch da eben lange Zeit gespielt hat, hat aber seine ganze fußballerische Laufbahn in den USA verbracht. Zum Beispiel war er in der Akademie von Colorado, also dem MLS Colorado, und hatte dann eine ganz kurze Zeit bei RGV mit so 16, 17 Jahren und war da nicht gut. Danach, bis zum Ende der letzten Saison, war er auf dem College bei den, ich glaube, Butler Bulldogs und war sehr, 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 sehr gut. Er wurde dann von der MLS gedraftet, von Chicago, entschied sich aber eben den Vertrag nicht anzunehmen und hat sich bei Real Cartagena in Kolumbien unterschrieben und wurde dann eben zurück zu RGV quasi verliehen, wo er quasi schon mal gespielt hat vor vielen Jahren und sein Vater eben spielt. Bei uns hat er in 25 Spielen 8 Tore und 3 Vorlagen gemacht und war auch nicht wegzudenken. Und jetzt kam raus, quasi vor Pi mal Daumen anderthalb Wochen, dass seine Leihe beendet worden ist, also Real Cartagena ihn zurückholt. Und jetzt kommt der verrückteste Part. Er wechselte zu Greifswald. Und ich denke jetzt vielleicht irgendwo in den USA, nach einem Aussiedlerstädtchen von Ex-Deutschen. Nee, wir reden von deutschen Greifswald. Mecklenburg-Vorpommern. Und der Club, der dort spielt, der Greifswalder FC, ist ein noch nicht lange wirklich hochbeförderter Viertligist. Du wechselst also aus der zweiten Liga in den USA, als Spieler, der sogar in die MS hätte gehen können, in die deutsche vierte Liga, in die Provinz. Was denkst du dazu, Anne?
Ich sag doch, als junger kolumbianischer Spieler mit Erfahrung in den USA, ich hätte als Kind schon in der Bettwäsche von Greifswald geschlafen, ganz klar.
Ich bin ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also wir hatten schon diverse Transfers, wo dann Leute nach Europa gegangen sind und vielleicht dann versucht haben, in der zweiten Mannschaft von, ich sage jetzt mal, Benfica sich durchzusetzen. Aber warum Greifswald? Also wäre es jetzt die U23 eines Erstligisten gewesen, hätte ich gedacht, okay, dann spielst du gut bei, ich sage jetzt mal, Dortmund 2 und hast dann vielleicht eine Chance auf Dortmund 1 oder wirst vielleicht von da dann in eine höhere deutsche Liga transferiert. Aber in Greifswald? Weil ihr wisst alle, der Aufstieg von der Regionalliga in die dritte ist sauschwer, aufgrund deren Aufstiegsregularien. Greifswald ist auch jetzt nicht der größte Name. Also heißt sportlich Aufstieg quasi nicht wirklich möglich. Und der Club ist auch an sich jetzt nicht der größte Name. Also wird auch schwer sein, dich quasi von da an weiterzuentwickeln oder weiterzukommen. Und ich finde es kurios. Plus den Kulturschock. Wir dürfen halt nicht vergessen, Deutschland und USA sehr unterschiedlich. Und auch selbst wenn in McPom durchaus Englisch vielleicht verstanden wird, dürfte allein das Wetter komplett anders sein. Weil Texas ist sehr, sehr warm, sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann ist bald McPom Wintern oder Herbsten angesagt. Das stelle ich mir lustig vor.
Ich glaube, es gibt einen Grund dafür, warum er nach Greifswald gewechselt ist. Damit du ihn spielen sehen kannst. Du kannst dich ja jetzt einfach dann in die Regionalbahn setzen und seine Spiele sehen. Viel leichter hättest du es nicht haben können.
Das stimmt, aber ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als jetzt jede Woche nach Greifswald zu pendeln, um ihn live bei einem Viertligisten spielen zu sehen, von dem ich bisher sonst ungefähr 5 Minuten gehört habe. Was auch ganz lustig war, weil ich bekam dann sehr viele Anschriften von anderen RGV-Fans oder auch von Pressevertretern wie mir. Was zur Hölle ist Greifswald? Wer ist Greifswald? Spielen die wenigstens Profi, Fußball oder Bundesliga? Meine Antwort war nein, muss man nicht kennen. Leider in der Hinsicht Amateurverein eher, weil Profi kann man es noch nicht wirklich nennen. Das war wirklich so, who the fuck ist Greifswald?
Naja, aber wenn man sich mal den Spielplan ansieht, sie spielen am 24. September zu Hause gegen Hertha 2. Dann eine Woche später spielen sie auswärts gegen Viktoria. Gegen Hansa spielen sie noch auswärts. Gegen Cottbus spielen sie zu Hause. Gegen Zwickau spielen sie noch auswärts. Also da sind schon ein paar Clubs dabei, die man kennt oder die zumindest sehr interessant sind. Altlinike auch noch mit dabei. Babelsberg, sehr interessante Partie. Und du hast dann die Möglichkeit, am 10. März sie bei Hertha 2 zu Hause zu sehen. Wenn er dann noch da ist. Wenn er das deutsche Wetter überstanden hat.
Machst du bitte nicht noch sympathisch möglich, die Reise auf mir zu nehmen?
Das Spiel gegen den BFC hast du leider verpasst. Es endete 0-0 übrigens.
Ich meine, er hat auch gar nicht gespielt, aber ja.
Da noch nicht, ja. Gut, gehen wir aber mal in eine Partie, die nicht 0-0 geendet hat. Das wäre ja langweilig und die auch nicht von Greifswald gemacht wurde und auch von keinem Spieler, der jemals bei Greifswald gespielt hat, würde ich behaupten. Wir springen nämlich in die USL League One und dort erwartet uns jetzt die Partie der Richmond Kickers, die zu Hause gespielt haben und Central Rally Fuego zu Gast hatten. Und warum diese Partie? Klar, die Kickers, wir haben irgendwie gewisse Sympathien mit ihnen, das dürfte bekannt sein. Allerdings geht es in dieser Partie vor allem um Central Rally Fuego, die zuvor schon, oder anders formuliert, sie sind die Letzten in der Tabelle. Und ihre Spiele waren bis dato überhaupt nicht gut und der letzte Sieg ist schon sehr, sehr lange her. Allerdings haben sie in dem Spieltag zuvor Forward Madison ein 4-4 abjagen können. Und sagen wir es schon mal, wie es ist, auch in dieser Partie fallen sehr viele Tore. Deswegen ist sie besonders interessant. Willst du starten mit der Partie?
Können wir gerne machen. Ich muss sagen, ich fand es interessant, dass vor allem meine wunderschöne Liebe zu Trikots wieder aufgefallen ist, weil Richmond hat es diesmal hingekriegt, nicht in weiß zu spielen, sondern wieder in einem dunkleren Trikot. Was mir als erstes aufgefallen ist, war tatsächlich ein ziemlich harter Zweikampf in der 9. Minute, als dann ein Spieler sehr, sehr hart in einen Spieler von Fuego reingerasselt ist, der dann erstmal doch sehr aus der Luft gerissen worden ist. Und ich dachte, okay, nach nicht mal 10 Minuten so hart reinzugehen, ist schon eine Leistung.
Ja, das stimmt. Was mir aufgefallen ist, ich fand, die Kickers hatten gerade zu Beginn die deutlich besseren Chancen. Da waren tatsächlich auch sehr hochkarätige Chancen mit dabei, fast schon ein bisschen fahrlässig, dass man die dann nicht umgesetzt hat. Aber sie haben gezeigt, in welche Richtung diese Partie gehen soll. Und es hat dann letztendlich aber bis zur 43. Minute gedauert. Und dieses Tor, was Silva geschossen hat, kann man recht kurz zusammenfassen, nämlich Ecke, Kopf und Tor.
Was auch eigentlich im Prinzip mit das Gleiche fürs zweite Tor gilt tatsächlich. Wobei es da kein Kopf war, aber im Prinzip kam eine Ecke reingeflogen und dann hat der Spieler nur den Fuß reinhalten müssen, sodass dann von seinem Fuß der Ball aus großer Distanz reingeflogen ist. Und zeigt mal wieder, Standards verteidigen oft nicht ganz so einfach, aber Standards reinmachen irgendwie schon mittlerweile.
So ist es, ja. Dann gab es in der 60. Minute bei einem Stand von 2:0 einen Elfmeter für Central Valley Fuego. Muss man sagen, war auch irgendwie merkwürdig verteidigt von den Kickers. Da kommt der Verteidiger von hinten in den Stürmer reingerannt innerhalb des Strafraums, sägt ihn da ein wenig um. Jetzt nicht extrem doll, aber es ist ein Foul im Strafraum. Hat immer das gleiche Ergebnis. Und so steht es dann 2:1.
Tatsächlich hat Fuego dann ein Tor gemacht, was jetzt nicht das Schönste war, aber ich fand sehr mutig herausgespielt. Denn in der 61. war ein Spieler von Fuego fast schon an der Auslinie. Ein Richmond-Verteidiger läuft mit ihm mit, hält aber irgendwie plötzlich an und macht nicht mehr weiter mit zum Verteidigen. Der Spieler zieht dann in die Mitte, alle laufen mit ihm herum und er schafft sich von den ganzen Verteidigern nicht abdrängen zu lassen und zieht den Ball aus kurzer Distanz ins Tor rein. Und so konnte dann Forbes den Ausgleich schießen. Fand ich jetzt durchaus schön herausgespielt von ihm.
Ja, fand ich auch. Ich fand auch, dass sie sich da sehr stark durchgesetzt haben. Gerade Forbes hat sich da sehr, sehr stark durchgesetzt. Und die Verteidigung sieht da gar nicht so gut aus. In der 76. Minute gibt es dann quasi ein kleines Wunder, womit niemand wahrscheinlich so richtig gerechnet hatte. Es fällt ein weiteres Tor und das weitere Tor ist erneut für Central Valley Fuego. Das heißt, sie haben innerhalb doch recht kurzer Zeit, innerhalb von 16 Minuten, 3 Tore gemacht. In dem Fall ist es ein Freistoß mit einem langen Ball, der lang in der Luft ist und der dann letztendlich zum Kopfball wird und dieser Kopfball ist dann drin.
In der 83. Minute hat Richmond dann gedacht, okay, Freistöße können wir stellenweise, Ecken sind wir noch besser. Und sie haben dann das nächste Eckballtor hinbekommen. Es gab eine Ecke von der linken Seite. Der Ball fliegt bis zum rechten Pfosten durch. Keiner fühlt sich irgendwie wirklich zuständig. Und dann musste der gerade erst eingewechselte Spieler mit der 37 den Ball aus ungefähr 10 Zentimetern einschieben. Wieder nicht schlecht gemacht von Richmond, aber halt irgendwie klassisch unser Thema. Ecken verteidigen und Leute an den Pfosten stellen. Irgendwie schwierig. Aber halt der späte Ausgleich für Richmond.
Dabei blieb es dann am Ende auch. Allerdings muss man auch sagen, auch in diesem Fall ein hohes Ergebnis mit 6 Toren insgesamt. Und Central Valley Fuego hat da durchaus überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie sich Richmond da so entgegenstellen können. Klar, Richmond ist jetzt nicht an allerhöchste Stelle in der Tabelle und jetzt aktuell sind sie natürlich auch durch die Niederlage noch ein wenig weitergefallen. Sie sind jetzt auf dem 10. Platz, Central Valley Fuego auf dem letzten Platz, auf dem 12. In der nächsten Partie, die Central Valley Fuego hatte, trafen sie dann natürlich, wie soll es auch anders sein, auf North Carolina FC, die Platz 1 in der Tabelle sind. Das endete mit einem 2:1, obwohl sie in Führung gegangen waren, aufgrund eines Elfmeters. Aber gut, gegen den Tabellenersten darf man auch mal verlieren. Ich finde es nur spannend und mal sehen, wie sie sich entwickeln, ob denn jetzt eventuell doch bald mal der erste Sieg kommt nach langer Zeit.
Stimme ich dir zu. Und das macht die League One halt auch wirklich interessant dieses Jahr. Jeder kann jeden schlagen. Und selbst wenn es ein paar langweilige Spiele geben sollte, gibt es dann in derselben Woche noch andere Spiele, die irgendwie 3-3, 4-4, 4-3 ausgehen. Das heißt, wenn euch vielleicht mal eine Partie in der Championship zu spät anfängt, guckt doch mal gern auch bei den League One-Spielen nach. Die laufen oft zur selben oder ähnlichen Zeiten und sind trotzdem unterhaltsam, obwohl die Liga ja angeblich, wenn man es betrachten will, nur drittklassig ist. Würde ich sagen, ist der Fußball oft doch schon besser.
Dann gehen wir mal in eine weitere Partie aus der League One. Nämlich Tormenta, die zu Hause gespielt haben und dort Knoxville in Empfang genommen haben. Und auch für Knoxville läuft es in dieser Saison, oder lief es zumindest am Anfang, gar nicht so gut. Mittlerweile hat sich das aber ein bisschen erholt. Und beide Teams sind recht nah in der Tabelle beieinander. Dementsprechend, das Team, was diese Partie gewinnen wird, wird sich höchstwahrscheinlich recht oder wird sich über das andere Team setzen, sodass also diese 3 Punkte sehr wichtig sind. Wie fandst du denn die Partie?
Durchaus unterhaltsam, weil Tormenta hat auch so ein perfektes Beispiel, letztes Jahr Meister gewesen, einen kleinen Aderlass gehabt, eher schlecht gestartet, gute Phasen gehabt, dann wieder ein bisschen nicht so gut gespielt. Aber eigentlich doch ein recht stabiles Team. Und in der Partie, muss man sagen, fand ich, war Knoxville ein Stück schlauer als sie vom Spielerischen her. Und ja, muss sagen, ich fand Tormenta nicht so gut. Und das sage ich selten tatsächlich.
Ja, aber ich verstehe warum. Es fing in der 12. Minute an. Ist es eher, würde ich sagen, ein Zufall, weil der eine Knoxville-Spieler steht im Strafraum, schießt den anderen Knoxville-Spieler versehentlich an, der hat daraufhin den Ball vor den Füßen und kann ihn dann aus kurzer Distanz unten rechts einschieben oder eindreschen. Und so steht es nach 12 Minuten 1:0 für die Gäste.
Es dauerte dann ein bisschen, bis das nächste Tor kam, allerdings nur 8 Minuten. Auch da war es dann ein ähnliches Tor. Nicht zwingend gleich, aber ähnlich. Es gab eine Flanke in den Strafraum. Ein Spieler von Knoxville macht einen sehr, sehr guten Kopfball, weil er sich doch ein Stück über seinen Kontrahenten schwebt. Weil oft ist es ja so bei Kopfbällen, beide sind auf einer Höhe oder vielleicht mit einem halben Kopf Unterschied. Und der katapultierte sich schon so hoch in die Luft, dass ihn da keiner blocken konnte. Und von ihm geht dann der Kopfball rechts rein und damit zur 2-0-Führung für Knoxville.
Und was macht man bei einer 2-0-Führung in der zweiten Halbzeit? Natürlich, man holt sich rote Karten. Das hat sowohl ein Spieler von Tormenta wie auch ein Spieler von Knoxville gemacht. Der eine schiebt dem anderen kraftvoll den Ellenbogen in die Magen gehend. Der andere fällt daraufhin, springt dann irgendwann wieder auf, geht zu seinem Kontrahenten, gibt ihm einen kleinen Kopfstoß, der geht daraufhin auch zu Boden und letztendlich gehen beide mit roter Karte zum Duschen.
Ich muss sagen, ich finde diese Szene auch beim dritten Mal gucken echt absurd, weil der Knoxville-Spieler gibt dem Tormenta-Spieler den Schlag in die Magengrube. Und anstatt dann zu sagen, okay, ich verpiss mich an dieser Stelle, weil ne, besser als eine Karte überhaupt dafür zu kriegen, wartet der noch, bis der andere sich wieder erholt hat. Dass der natürlich noch ein bisschen wütend darüber ist, ist ja nachvollziehbar. Und ich dann nach einem nicht mal sichtbaren Nasenstupfen, also wir können das nur theoretisch sagen, weil man sieht den Tormenta-Spieler nur vom Rücken her, man sieht ihn jetzt nicht krass mit dem Kopf nach vorne gehen. Und dann geht der Knoxville-Spieler, der gerade erst für diesen Ellenbogenschlag verantwortlich war, theatralisch zu Boden. Wo ich dachte, was hast du denn bitte schon für eine Moral? Anstatt dich zu verpissen und glücklich zu sein, dass du vielleicht keine Karte kriegst, noch diese Schauspieleinlage reinzugeben. Ich meine, für einen angedeuteten Kopfstoß gibt es halt eine rote. Das hatten wir jetzt schon diese Saison öfters gehabt. Aber der Knoxville-Spieler kriegt echt eine rote auch für doppelte Dämlichkeit. Und schlechte Schauspielen.
Ja, ich vermute eher durch für das schlechte Schauspielen, aber auch zu Recht dann. So sind dann beide Teams mit jeweils einem Spieler weniger. Das bringt dem Ganzen aber keinen Abbruch, weil, ich sag's schon mal vorab, beide Teams werden noch ein Tor schießen. Das eine Tor ist in der 74. Minute und es ist die 0-3-Führung für Knoxville, resultierend aus einem Fehlpass von Tormenta. Und in dem Fall reagiert Knoxville einfach nur sehr, sehr schnell. Sie haben den Ball, da sind kaum noch Verteidiger mit dabei, weil die hatten ja den Ball gerade zuvor verloren durch einen wirklich gar nicht gut platzierten Pass. Und dadurch, dass Knoxville sehr schnell reagiert, sind sie deutlich in der Überzahl und haben es dann halt sehr, sehr leicht und machen das 3-0.
Fand ich auch gut gemacht, war auch wieder klassische Situation. Keeper kommt raus, verkürzt den Winkel. Der andere Winkel bleibt dann ziemlich frei und dann zack, eingeschoben. Einfaches Lehrbuch und als Torwart kannst du da auch nicht viel richtig machen. Daher, ja, klassisches Tor, würde ich mal behaupten. Ebenso klassisch, zumindest diese Saison irgendwie, sind Fernschusstore. Und in der 82. hat Tormenta den Ehrentreffer gemacht durch ein Fernschusstor. Kurz vorm Strafraum kriegt einer der Spieler den Ball, sieht, dass er einen guten Winkel hat und schaut einen wunderschönen Schlenzer, ja, aus seinem Lehrbuch heraus und macht den dann auch. Das heißt, der Ball geht oben rechts rein, der Keeper kann überhaupt nichts dagegen tun, ein sehr schönes Tor. Aber am Ende halt auch nicht gut genug, um das Ding zu gewinnen. bei diesem wunderschönen Stadion direkt neben einer Abräumpiste.
Was mir aufgefallen ist, Knoxville war sehr effektiv vor dem Tor. Sie hatten 4 wirklich sehr gute Torchancen und 3 davon waren im Tor. Also das haben sie tatsächlich ganz gut gemacht in dem Fall. Gut, Tomenta selbst hatte auch in Anführungsstrichen nur 5, aber sie sind letztendlich nur mit einem Tor vom Platz gegangen.
Vielleicht lag es auch an den Trikots von Knoxville.
Das ist eine Frage, die können uns die Zuhörerinnen und Zuhörer dann beantworten. Hast du ansonsten noch etwas?
Nö, ich kann nur empfehlen, wie gesagt, guckt die USL, wenn euch vielleicht der ganze Messi-Hype in der MLS auf den Keks geht, und hört weiterhin hier schön zu. Dann haben wir auch weiterhin die schönsten Geschichten über Spiele, Trikots, Stadien und interessante Transfers für euch. Lohnt sich.
Dann soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns gerne Feedback, entweder auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box, geschrieben Box2B. Und Twitter heißt ja nicht mehr Twitter, sondern heißt ja jetzt X. Ansonsten, ja, hört gerne weiterhin in die Folgen rein. Und wenn ihr irgendwelche Themen besprochen haben wollt oder irgendwelche Fragen zum Ligabetrieb habt, schreibt uns gerne, dann nehmen wir das mit auf. Ansonsten hören wir uns am nächsten Freitag wieder mit einem bunten Potpourri, wie Wolf es immer sagt, an Spielen. Und bis dahin, viele Tore und viel Spaß.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.